Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Herzlich willkommen zu dieser Folge unseres Religionen-Podcasts. Mein Name ist Kirsten Dietrich. Um die orthodoxen Kirchen geht es heute, denn der Krieg in der Ukraine findet in einer komplexen religiösen Landschaft statt. Ukrainische Verteidiger wie russische Angreifer verstehen sich als Mitglieder derselben christlich-orthodoxen Kirchengemeinschaft.
Wir bitten Sie heute, beenden Sie den Krieg. Es ist die größte Schande, dass wir gegeneinander kämpfen. Dieser Krieg ist wie der Mord Kains an seinem Bruder Abel.
So appellierte Metropolit Onufri, Oberhaupt der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats, im März an den russischen Präsidenten. Die Welt der orthodoxen Ostkirchen ist vielfältig, ihre Beziehungen untereinander kompliziert und es ist eine Vielfalt, die man von Westen her viel zu lange ignoriert hat. In dieser Stunde schauen wir deshalb ein bisschen genauer in die orthodoxe Welt, auch über die aktuelle Kriegssituation hinaus. Wir reden über die ukrainischen Kirchen, darüber, was die christliche Orthodoxie überhaupt ausmacht, über die geheimen Verbindungen zwischen christlichen Freiheitsfeinden in Russland und den USA und über Ostereier. Die orthodoxe Welt, das ist unser Thema in dieser Stunde Religionen in Deutschlandfunk Kultur. Am Beginn muss natürlich ein Blick in die Ukraine stehen. Wobei, auch religiös ist die Lage in der Ukraine besonders kompliziert. Denn dort zeichnen sich wie in sonst kaum einem Land die tiefen Gräben ab, die sich durch die orthodoxe Christenheit ziehen. Das ist auch ein Ausdruck der bewegten Geschichte dieses Landes. Römisch-katholische und evangelische Christen spielen ebenso wie Juden und Muslime zahlenmäßig keine sehr große Rolle. Seit dem Zerfall der Sowjetunion, also seit die Ukraine ein unabhängiger Staat ist, gibt es vor allem konfessionelle Zerwürfnisse innerhalb der Orthodoxie. Und die sind durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine jetzt noch einmal vertieft worden. Jürgen Buch berichtet.
Russia, Ukraine, Belarus.
Russland, die Ukraine, Belarus. Das ist die heilige Rus.
Ein Rockkonzert in Kiew 2008. Auf der Bühne steht der damalige Metropolit von Kaliningrad und Smolensk, der heutige Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche Kirill. Er beschwört eine Einheit der ostslawischen christlichen Welt, die es so schon damals in der Ukraine nicht mehr gab. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion war der Ruf nach einer unabhängigen, also autokephalen Kirche in der Ukraine laut geworden. 1992 spalteten sich zahlreiche orthodoxe Gemeinden von der ukrainisch-orthodoxen Kirche ab, die dem Moskauer Patriarchat unterstand. Sie nannten sich nun ukrainisch-orthodoxe Kirche Kiewer Patriarchat. Keine andere orthodoxe Kirche erkannte diese neue Gruppierung allerdings als legitim an. Das änderte sich erst 2019. Damals verlieh der orthodoxe ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bartholomäus I., der ukrainischen Orthodoxie den Tomos, eine Bulle, die ihre Eigenständigkeit besiegelte. Der Kiewer Metropolit Epiphanius sagte dazu:
Es gibt nun die autokephale ukrainisch-orthodoxe Kirche. Aber es gibt noch keine Einheit. Es liegt nun an der gesamten Geistlichkeit, diese Einheit zu erreichen und alle ukrainischen orthodoxen Christen zu erreichen, die noch einem anderen Patriarchat unterstehen.
Mit dem anderen Patriarchat meinte Epiphanius Moskau. Seit seine Kirche den Status der Autokephalie erreicht hat, sind immer mehr ukrainische Gemeinden zum Kiewer Patriarchat übergetreten. Vor der russischen Invasion zählten sich etwa 45% der Menschen in der Ukraine zum Kiewer Patriarchat, etwa 13% zum Moskauer Patriarchat. Ein wichtiger Grund für diese Entwicklung ist die Nähe des Patriarchen Kirill in Moskau zur russischen Staatsmacht. 2014 begrüßte er die Annexion der Krim und jetzt unterstützt er die Argumentation Putins von einem angeblichen Völkermord der ukrainischen Regierung an der eigenen Bevölkerung im Osten des Landes. In einem Gottesdienst Anfang März sagte er:
8 Jahre dauert nun die Unterdrückung und Tötung von Menschen im Donbass. 8 Jahre des Leidens und die ganze Welt schweigt.
Das Verhalten Kirills stürzt die ukrainische orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats in eine Krise. Ihr Metropolit Onufri wandte sich im März an den russischen Präsidenten.
Wir bitten Sie heute, beenden Sie den Krieg. Es ist die größte Schande, dass wir gegeneinander kämpfen. Dieser Krieg ist wie der Mord Kains an seinem Bruder Abel.
Auch in der Diaspora ist das Verhältnis zwischen den verschiedenen Orthodoxien schwieriger geworden. Bis 2014 besuchten orthodoxe Ukrainer in Deutschland häufig russisch-orthodoxe Kirchen. Nach der Annexion der Krim und Russlands Intervention im Donbass machten sich aber zum Beispiel Ukrainer in Berlin dafür stark, eine eigene Gemeinde zu gründen, die dem Kiewer Patriarchat folgte. Seit 2015 feiert diese Gemeinde ihre eigenen Gottesdienste. Der Pfarrer der Gemeinde, Oleg Poljanka, sagte angesichts des Krieges:
Natürlich muss man mit dem russischen Volk reden. Man muss es auf einen guten Weg führen. Es gibt dort viele gute Menschen. Aber leider verstehen viele nicht, was gerade vor sich geht.
Der Geschäftsführer des Ökumenischen Rats Berlin-Brandenburg, Hans-Joachim Ditz, sieht die russische Orthodoxie in einer schwierigen Lage.
Ich glaube, die Entscheidung, vor der sie steht, oder die Frage, vor der sie steht, ist tatsächlich, ihr Verhältnis zu klären zur russischen Staatsführung, zu Putin. Da ist ja doch eine extreme Nähe gegeben im Moment jedenfalls. Und ob das auf Dauer so bleiben kann und bleiben wird, das genau ist meines Erachtens die Frage an die russische orthodoxe Kirche.
Auch die russische Orthodoxie in Deutschland muss sich nach Ansicht von Ditz positionieren. Erzbischof Tichon von Rusa, der in Berlin residiert, ruft einerseits zur Unterstützung der Flüchtlinge aus der Ukraine auf. Andererseits distanziert er sich nicht vom Patriarchen in Moskau.
Der hiesige Erzbischof Tichon von Rusa sagt immer oder legt Wert darauf, dass er trennen möchte zwischen Politik und Glauben und Religion. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktionieren kann, denn zu schweigen zu dem, was da im Krieg gegen die Ukraine passiert, ist eben auch nicht unpolitisch, sondern schon eine politische Haltung meines Erachtens.
Neben der Orthodoxie gibt es in der Ukraine noch eine weitere bedeutende Konfession, nämlich die ukrainische griechisch-katholische Kirche. Ihr gehören knapp 8% der Bevölkerung an. Ihre Entstehung ist eng mit der polnischen und litauischen Geschichte verbunden und reicht zurück ins 16. Jahrhundert. Der polnisch-litauische Staat dehnte sich damals von der Ostsee bis weit nach Südosten über Kiew hinaus aus. Der König in Krakau war katholisch. Doch die Reformation hatte großen Zulauf und in den weiten Landesteilen, die heute Belarus und einen Großteil der Ukraine bilden, lebten auch viele orthodoxe Christen. Die Einheit des Staates drohte unter der konfessionellen Spaltung zu zerbrechen. Deshalb entschlossen sich Katholiken und Orthodoxe, eine Kirchenunion zu bilden. 1596 unterstellten sich die orthodoxen Gemeinden dem Papst in Rom, blieben aber beim orthodoxen Ritus und beim orthodoxen Kalender. Die griechisch-katholische Kirche lebte nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem im Ausland fort, denn in der sowjetischen Zeit war sie in der Ukraine verboten. In Berlin und Magdeburg betreut Pfarrer Sergei Dankiew die Gläubigen.
Wir können nicht nach Rache leben. Später oder früher kommt die Vergebung, aber die Verantwortlichkeit für die Taten, für Propaganda, dass die mehrere Bevölkerung in Russland waren solidarisch oder schweigend gegen Putins Taten mit seinem Krieg, wird das ganze russische Volk heute tragen.
Die Orthodoxie betrachtet die griechisch-katholische Kirche als abtrünnig. Angesichts des Krieges Russlands gegen die Ukraine treten diese Differenzen jedoch im Alltag in den Hintergrund. Der Krieg zwingt die unterschiedlichen Konfessionen stattdessen zur eindeutigen politischen Positionierung.
Und das ist eben auch ein Ringen um den Einfluss in der gesamten Orthodoxie. Zwischen dem Patriarchen von Moskau und dem ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel mit Sitz in Istanbul. Ein Beitrag von Jürgen Buch war das. Die christlich-orthodoxe Welt, unser Thema heute. Von den protestantischen Kirchen und vom römischen Katholizismus aus scheinen die orthodoxen Christen sehr weit weg zu sein, mit ihren Ikonen und ritualgefüllten Gottesdiensten. Dabei gibt es natürlich gemeinsame Wurzeln, aber die Wege trennten sich vor knapp 1000 Jahren. Michael Hollenbach über eine Kirchenspaltung, die mehr war als eine geografische Trennung in östliche und westliche Christenheit.
Am 16. Juli 1054 war der Bruch endgültig. Römisch-katholische und orthodoxe Christen exkommunizierten sich gegenseitig. der vorläufige Schlusspunkt einer Entwicklung, die bereits im 3. Jahrhundert begann.
Das Römische Reich wurde dann geteilt in Ost- und Westrom. Und nun hat sich eben Ostrom vor allem um die heutige Stadt Istanbul, also damals Byzanz oder eben Konstantinopel, herum entwickelt. Und das war ein anderer Kulturkreis letztlich, ein griechisch geprägter Kulturkreis gegenüber Rom mit einem lateinischen Kulturkreis und Mentalität.
Dagmar Heller ist die Orthodoxie-Expertin des Konfessionskundlichen Instituts der EKD. Es ging bei der Trennung aber auch um Machtfragen zwischen dem Papst in Rom und dem Patriarchen in Konstantinopel und theologisch gesehen um das lateinische Wort Filioque, zu Deutsch und dem Sohn.
In der ursprünglichen Fassung dieses Glaubensbekenntnisses heißt es, der Heilige Geist geht aus dem Vater hervor. Und im Westen wurde hinzugefügt, der Heilige Geist geht aus dem Vater und dem Sohn hervor. Und aus orthodoxer Sicht bedeutet das, wenn der Heilige Geist aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, dann hat der Vater eigentlich nicht mehr die herausragende Stellung als einzige Quelle sozusagen oder Ursprung allen Lebens.
Darüber hinaus gab es Streit, ob der Priester bei der Eucharistiefeier gesäuertes oder ungesäuertes Brot verwenden sollte. Ein anderer Konfliktpunkt, die Ekklesiologie, das unterschiedliche Kirchenverständnis.
Die orthodoxe Kirche ist so organisiert, dass es verschiedene Ortskirchen, also sprich in Ortskirche meint hier in einem bestimmten Land, gibt, die selbstständig sind und niemanden mehr über sich haben, aber dennoch eine Kirche bilden. Und im katholischen Verständnis ist das hierarchisch gedacht mit einer obersten Spitze, nämlich dem Papst.
Im Laufe der Jahrhunderte haben sich zahlreiche eigenständige orthodoxe Kirchen herausgebildet. Vor allem in Russland, Ost- und Südosteuropa, Afrika und im Nahen Osten.
Sie sind im Prinzip gleichberechtigt, also die Patriarchen oder Metropoliten, die so eine Kirche leiten, sind auf gleicher Augenhöhe. Es gibt nur einen, der einen sogenannten Ehrenprimat hat. Das ist der Patriarch von Konstantinopel.
Neben diesen byzantinisch-orthodoxen Kirchen gibt es noch die altorientalischen Kirchen, die sich schon Mitte des 5. Jahrhunderts von der römischen Reichskirche getrennt haben und heute vor allem in Armenien, Eritrea und Äthiopien anzutreffen sind. Der Aufbau der Gottesdienste ist in der Orthodoxie mit den katholischen wie evangelischen durchaus vergleichbar. Allerdings
orthodoxe Liturgie ist viel ausgeschmückter. In der Orthodoxie ist alles mit verschiedenen symbolischen Handlungen oder kleineren Riten nochmal ausgeschmückt. Ja, mit Prozessionen zum Beispiel oder Weihrauchriten und so weiter. Und das ist eigentlich der große Unterschied.
Feierliche Gottesdienste können schon mal 3 Stunden und länger dauern. Und es gibt weitere Unterschiede, sagt Dagmar Heller.
Zölibat gilt in der Orthodoxie für Bischöfe. Normale Priester, Gemeindepriester sollen verheiratet sein. Frauenordination ist ein Thema, das in der Orthodoxie strikt abgelehnt wird offiziell, aber so langsam merke ich, gibt es immer mehr auch Diskussionen darüber, vor allem unter Orthodoxen, die im Westen leben.
Der Ukraine-Krieg hatte in der orthodoxen Welt seinen Schatten vorausgeworfen. Bereits 2018-19 wurde eine selbstständige ukrainisch-orthodoxe Kirche von Bartholomäus I., dem Patriarchen von Konstantinopel, anerkannt. Sehr zum Ärger der russisch-orthodoxen Kirche. Seitdem vertieft sich ein Schisma innerhalb der Orthodoxie, da der Moskauer Patriarch Kyrill jegliche Zusammenarbeit ablehnt mit orthodoxen Kirchen, die die ukrainisch-orthodoxe Kirche anerkennen.
Getrennte Geschwister. Michael Hollenbach über Spaltungen nicht nur zwischen östlichen Kirchen. Um die politischen Ambitionen der russischen Orthodoxie besser zu verstehen, lohnt sich ein Wechsel der Perspektive. Weg von Globalpolitik, von militärischen Aktionen und politischen Herrschaftsansprüchen. Hin zu etwas, was, merkwürdige Ironie der Geschichte, ausgerechnet Ex-Kanzler Gerhard Schröder, jetzt immer noch offen an der Seite Putins, einmal Gedöns genannt hat. Also Blick auf Frauenrechte, auf Familienpolitik, auf Schulpolitik. Welch merkwürdige moralische Internationale sich da zusammenfindet und welch zentrale Rolle die russische Orthodoxie dabei spielt, darüber habe ich mit Christina Stöckel gesprochen. Der Ton war leider nicht so gut auf dem Weg zwischen Berlin und Innsbruck, wo Christina Stöckel Professorin für Soziologie ist. Die Inhalte aber sind umso spannender. Captain Stöckel forscht zu den Netzwerken aus US-amerikanischen und russischen Konservativen mit einer klaren Agenda gegen liberale Menschenrechte, die hinter Kampagnen zu Homeschooling und traditionellen Familienbildern stehen. Ich wollte von ihr wissen, wo ihr diese Netzwerke zum ersten Mal aufgefallen sind.
Ich habe 2016 begonnen, mich in meiner Forschung mit einer Organisation zu beschäftigen, die für konservative Familienwerte eintritt, dem World Congress of Families. Und diese Organisation hat ihren Hauptsitz in den USA, pflegt aber Verbindungen nach Russland und Westeuropa. Und vor allem hat sie eine interessante Gründungsgeschichte. Sie wurde nämlich gegründet von einem amerikanischen und einem russischen Familienaktivisten. Im Zuge unserer Forschung haben wir Interviews geführt mit russischen moralkonservativen Aktivisten und auch mit amerikanischen und westeuropäischen und haben dann gesehen, dass der World Congress of Families kein Einzelfenomen ist, sondern dass es auch andere Organisationen und Gruppierungen gibt, die transnationale Verbindungen pflegen zwischen den USA, Westeuropa und Russland rund um Themen wie Anti-Abtreibung, gegen die gleichgeschlechtliche Ehe oder eben fürs Homeschooling.
Was ist das, was diese verschiedenen Akteure verbindet? Man könnte ja erstmal meinen, dass die gar nicht so viel miteinander gemeinsam haben, also Vertreter der russischen Orthodoxie und Vertreter von amerikanischen Freikirchen.
Es stimmt, was diese Akteure nicht gemeinsam haben, ist die Religionszugehörigkeit, denn diese Verbindungen gehen hinweg über die orthodoxe Kirche. Katholische Gruppen sind dabei, protestantische, evangelikale, zum Teil auch Vertreter jüdischer Gruppen. Es ist eine ideologische Gemeinsamkeit. Sie teilen ihre Ablehnung von liberalen Werten, von progressiven Menschenrechten, womit ich meine, ein Verständnis der Menschenrechte, das ausgedehnt wird auf Themen, die vielleicht bis vor wenigen Jahren noch nicht so sehr im Bereich der Menschenrechte waren. Nicht-Diskriminierung auf der Basis von Geschlecht, Anerkennung von Rechten für Homosexuelle, Anerkennung von gleichgeschlechtlicher Ehe. Es geht also tatsächlich vor allem um Fragen von Familie, Geschlechtlichkeit, traditionellen Werten. Und hier eint diese Gruppierungen über unterschiedliche Konfessionen hinweg eine ideologische Haltung.
Könnte man diese ideologische Haltung als ein Teil der neuen Rechten zusammenfassen?
Sie ist jetzt Teil der neuen Rechten und das ist interessant, denn sie war nicht unbedingt Teil der Rechten. Also zumindest in Westeuropa waren ja viele rechte Parteien gar nicht traditionell christlich ausgerichtet. Die rechtspopulistischen Parteien in Westeuropa, die Sie jetzt als die neue Rechte angesprochen haben, entdecken das Christentum in erster Linie auf der Basis des Widerstands gegen den Islam und gegen Migration aus muslimischen Ländern. Also die Hauptmessage sozusagen des Christentums wird in der neuen Rechten in Verbindung gebracht mit traditionellen Werten. Hier sind die transnationalen Verbindungen zentral. Denn diese Verbindung ist eine, die im amerikanischen Raum, bei der amerikanischen christlichen Rechten tief verankert ist. Und die dann auch in Europa und in weiterer Folge in Russland übernommen wird.
Jetzt könnte man ja sagen, eine Vereinigung, die sogenannte Familienwerte einfordert, das ist eine ganz typische Aktion in einer so national-konservativen Kirche wie der russisch-orthodoxen. Und doch sagen Sie, der World Council of Families ist ein Akteur ganz neuen Typs innerhalb der russischen Orthodoxie. Warum? Und vor allem, warum ist das wichtig?
Naja, eben weil sie eigentlich gar keine religiöse Sprache verwenden. Also es stimmt zwar, dass diese Gruppen einen religiösen, konfessionellen Hintergrund haben, aber die Argumente, die sie dann vorbringen und die Sprache und Terminologie, die sie verwenden, entlehnen sie eigentlich anderen Welten, der Wissenschaft und auch dem Recht und der Politik und zivilgesellschaftlichen Bewegungen, also sozialen Bewegungen. Es geht ganz viel um die Rechte von Kindern, die Rechte von Frauen, die Rechte von Gruppen, von Familien. Insofern ist das, was neu ist, vor allem im Kontext der russisch-orthodoxen Kirche, genau diese Übernahme einer gewissen Diskursform, der von den religiösen Akteuren einen gewissen Lernprozess auch ihnen abfordert. Denn es ist eine Sache zu sagen, man sei gegen die Ehe zwischen homosexuellen Partnern, weil das biblisch eine Sünde sei, oder zu sagen, man sei dagegen, denn das schränke die Rechte von heterosexuellen Paaren ein oder es schränke die Rechte von Menschen ein, die, sagen wir als Standesbeamte, solche Verpartnerungen nicht vollziehen wollen.
Das heißt, die russisch-orthodoxe Kirche musste erst lernen, sich auf solche Bewegungen einzustellen, hat das aber gemacht.
Ja, sie hat das gemacht und zwar nicht sofort. Wir haben in unserer Forschung herausgefunden, dass der World Congress of Families zuerst beginnt, in der russischen Zivilgesellschaft und auch Wissenschaft Kontakte zu knüpfen und dort ein Netzwerk aufzubilden, und zwar schon Mitte der 1990er. Und erst im Laufe der Nullerjahre und spätestens 2014 kommt dann diese Organisation in der Kirchenstruktur des Moskau-Patriarchats an, wird dann dort auch begleitet. Sie wandert sozusagen von einem zivilgesellschaftlichen Bereich hinein in den kirchlichen.
Das heißt, wenn das Oberhaupt der russischen Kirche, wenn Patriarch Kirill zur Rechtfertigung des russischen Angriffs auf die Ukraine zum Beispiel auf Gay-Paraden verweist, dann ist das nicht einfach so ein erratischer Ausdruck von Weltfremdheit oder Ähnlichem, von jemandem, der einfach ganz fest in seiner religiösen Welt zu Hause ist, sondern das ist wirklich Ausdruck dieses Netzwerkes oder der Agenda dieses Netzwerkes.
Ja, ich würde das schon so interpretieren. Es ist eben gerade nicht ein Ausdruck von Weltfremdheit, sondern es ist der Ausdruck eines ganz klaren Verständnisses über die Moralkonflikte, die auch westliche Gesellschaften beschäftigen. Kirill spricht damit genau das an, was in den sogenannten Culture Wars in den USA immer zur Debatte steht. Diese Aussage von Patriarch Kirill, die Sie zitiert haben vom 6. März, wurde in einschlägigen amerikanischen Foren durchaus bestätigend und wohlwollend kommentiert.
Das heißt, die Zusammenarbeit hat unter dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht gelitten?
Das kann ich so nicht sagen. Meine Vermutung ist, dass der Krieg in der Ukraine die Zusammenarbeit doch nachhaltig stören wird, weil es natürlich schwierig ist, Mitgliedern dieser Organisationen in den USA, in Westeuropa zu vermitteln, wie und warum man jetzt noch mit russischen Partnern zusammenarbeiten wird. Man muss auch dazu sagen, dass ein wichtiger Sponsor des World Congress of Families auf russischer Seite der Oligarch Konstantin Malofejew ist, der jetzt ja auch ganz explizit als Kriegstreiber auftritt und in den Medien diesen Krieg verteidigt hat, genau in den gleichen Worten wie Patriarch Kirill. Und das wird es schon schwierig machen, in weiterer Zukunft hier zusammenzuarbeiten.
Wie mehrheitsfähig sind Vereinigungen wie der World Congress of Families und ihre konservative Agenda innerhalb der russischen Orthodoxie? Also ist das inzwischen die Stimme der Kirche?
Man muss ganz klar sehen, dass die Orthodoxie, und das ist nicht nur die russische, sondern das sind die orthodoxen Kirchen ganz allgemein, sich natürlich tatsächlich schwer tun mit der modernen liberalen Gesellschaft und zum Teil und diese konservative Werte, traditionelle Familienmodelle, die Ablehnung von Abtreibung und auch natürlich die Ablehnung von Feminismus als Begriff, die Ablehnung von Säkularisierung als Begriff. Das alles spielt eine wichtige Rolle in der orthodoxen Welt. Insofern ist das durchaus mehrheitsfähig. Aber das ist es ja nicht nur in der orthodoxen Welt, das ist es ja eigentlich auch in der katholischen.
Ist diese Mehrheitsfähigkeit auch ein Grund dafür, dass sich Papst Franziskus immer noch nicht wirklich ganz klar gegen den Krieg und vor allem gegen auch die orthodoxe Rechtfertigung des Kriegs ausgesprochen hat?
In meinen Augen ist das tatsächlich auch mit ein Grund, denn die wachsende Nähe zwischen katholischer Kirche und dem Moskauer Patriarchat war tatsächlich begründet auf der Idee eines Gleichklangs bei Wertefragen. Wobei man aber sagen muss, dass Papst Franziskus von dieser Zusammenarbeit in Wertefragen an anderer Stelle mehrmals Abstand genommen hat. Papst Franziskus hat immer andere Inhalte als prioritär betont, den Kampf gegen Armut, sich das Einsetzen für Migranten. Insofern war die Zusammenarbeit eigentlich unter Papst Franziskus schon etwas gestört seit 2012. Sie war enger, als noch Papst Benedikt XVI. Im Vatikan war. Aber dieses Zögern jetzt, das Moskau-Patriarchat wirklich als eine kriegstreibende Partei zu benennen seitens Papst Franziskus, hängt sicher zum Teil mit dieser Anerkennung einer ideologischen Übereinstimmung in diesen Fragen zusammen.
Es gab ja schon mal andere Ansätze in der russisch-orthodoxen Kirche. Im Jahr 2000 hat sich diese Kirche zum ersten Mal überhaupt in der orthodox-kirchlichen Welt ganz grundsätzlich mit Diakonie beschäftigt und da ja eigentlich eher so in den Blick genommen eben die alltagspraktischen Nöte der Menschen und wie das eigentlich Teil des kirchlichen Handels und Teil der kirchlichen Aufgaben sein kann. Ist dieser Impuls ganz abgeebbt und abgebrochen?
Ich würde nicht sagen, dass die unterschiedlichen Impulse, die wir an theologischen Debatten und Entwicklungen im Moskauer Patriarchat feststellen konnten in den letzten 20 Jahren, dass die völlig abgebrochen sind. Man muss das auch ein bisschen sehen als eine Art intellektuellen Machtkampf innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche. Das sind ja auch Kleriker, Theologen, Aktivisten, die hier versuchen, ihre Ideen, was ist richtige Kirche, was ist sozusagen eine gute Orthodoxie, auch durchzusetzen als eine Linie, die die Kirche dann offiziell vertritt. So muss man das auch sehen, dass nicht alle Äußerungen, die aus dem Moskauer Patriarchat kommen und nicht alle Dokumente, die dort rauskommen und die wir analysieren können, aus einem Guss sind. Sie deuten in unterschiedliche Richtungen.
Das heißt, das ist nicht der monolithische Block, als die russisch-orthodoxe Kirche aus dem Westen vor allen Dingen jetzt wahrgenommen wird.
Nein, die russisch-orthodoxe Kirche ist sicher kein monolithischer Block. Nicht einmal das Moskauer Patriarchat als die Schaltzentrale ist notwendig ein monolithischer Block. Aber man muss auch sagen, dass in den vergangenen Jahren die ideologische Kontrolle innerhalb der Kirche stärker geworden ist. Also Abweichung von der Linie wird zunehmend schwieriger und zunehmend stärker bestraft innerhalb des Moskauer Patriarchats. Ich würde auch sagen, dass es einen Zeitpunkt gibt, an dem wir diese Verschärfung der ideologischen Kontrolle innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche festmachen können. Und das ist das Jahr 2018 mit der Gründung einer autokephalen orthodoxen Kirche der Ukraine, die das Moskauer Patriarchat nicht anerkannt hat und eine feindliche Geste interpretiert hat. Das hat die radikalen Kräfte innerhalb des Moskauer Patriarchats gestärkt und liberale Kräfte nachhaltig geschwächt.
Wie die russisch-orthodoxe Kirche religiös immer fundamentalistischer wurde, die Soziologin Christina Stöckel von der Universität Innsbruck war das. Herzlichen Dank. Am vergangenen Wochenende feierten die orthodoxen Kirchen Ostern, auch in Serbien. Das heißt, Gottesdienste durch die Osternacht, aber auch Bräuche für die ganze Familie. Einen davon schauen wir uns jetzt genauer an, das Eierklopfen. Kennen Sie vielleicht auch. Man titscht zwei hartgekochte Ostereier gegeneinander und wessen Ei heil bleibt, der ist der Sieger. Dieses Eierklopfen kann man sehr ernsthaft betreiben, zum Beispiel in Mokrin, einem verschlafenen Dorf in Nordserbien. Dort treten seit 32 Jahren harte Männer mit harten Eiern in den Händen am Ostersonntag gegeneinander an. Danja Antonovic hat für uns die Weltmeisterschaft im Eierklopfen besucht.
Nördlich von Belgrad breitet sich das flache Land aus, die Pannonische Tiefebene. Im Sommer ähnelt sie einem Gemälde von Van Gogh. Ein endloser Himmel voller Wattewolken, blau wie das Weltall, und ein Meer aus gelben Sonnenblumen, grünen Maisfeldern und goldenem Weizen. Im Winter erinnert das flache Land an eine weiße Wüste, über die Karpatenwinde fegen. Ein Teil der Tiefebene heißt Banat. Hier liegt, 6 Kilometer von der rumänischen Grenze entfernt, Mokrin. Ein verschlafenes Nest mit stuckverzierten Häusern, umsäumt von Linden und Kastanien. Etwa 6000 Einwohner zählt das multinationale Dorf, in dem Serben, Ungarn und weitere 15 Nationen leben. Niemand hätte je etwas von Mokrin gehört, gäbe es dort nicht seit 32 Jahren eine Weltmeisterschaft. Und zwar im österlichen Eierklopfen. Der Fotograf Imre Sabo stammt aus Mokrin.
Eierklopfen zu Ostern ist eine uralte Sitte. Wir Kinder waren begeistert. Vor allem, wenn orthodoxe und katholische Ostern an einem Tag gefeiert wurden, war das ein Großereignis. Zuerst wurde daraus eine Kinderweltmeisterschaft. Wer das härteste Ei hatte, war der Sieger.
Die Geschichte der Weltmeisterschaft ist fast 100 Jahre alt. Ein Mokriner Arzt rief Kinder in den 1930er Jahren zum öffentlichen Eierklopfen-Wettbewerb. Daraus wurde im Jahr 1990 das World Championship im Ostereierklopfen. Imre Sabo?
Heute werden besondere Hennen gezüchtet, die Eier mit harten Eierschalen legen. Da wird mein Hahn mit deiner Henne gekreuzt und umgekehrt. Wie hart die Eierschale ist, das wissen die Experten, die jedes Ei mit den Zähnen prüfen und so wissen, welches Ei siegen kann.
Das Züchten des härtesten Eis dauert lange, sagt einer der Experten.
Ab Weihnachten beginnen wir mit der Auswahl. Erst gestern habe ich das richtige Ei gefunden. In engerer Wahl waren etwa 200 Eier. Denn hier geht es um eine ernsthafte, monatelange Auslese. Und auswählen und gewinnen kann nur derjenige, der echte Zähne hat. Prothesen helfen hier nicht.
Ein anderer Experte meint:
Der Ton macht die Musik. Der Zahn fühlt, wie hart die Eierschale ist.
Und der Dritte sagt:
Ganz langsam klopft man. Auch das Ei hat ja eine Seele.
Für Stefan Prodanov, der dreimal die Weltmeisterschaft gewonnen hat, ist die Henne das Wichtigste.
Wir suchen vor allem nach einer Henne, die das härteste Ei legt. So eine Henne ist selbst schon stark und hart. Wenn Sie bis zu 20.000 Eier jährlich geprüft haben, dann finden Sie vielleicht die beste Henne.
Und was konkret passiert bei dieser Weltmeisterschaft? Genau das, was Eltern und Kinder in Serbien zu Ostern machen. Jeder hält ein Ei in der Hand, kickt mit dem runden Ende die Spitze des Eis des anderen. Und wessen Ei heil bleibt, der hat gewonnen und darf zum nächsten Ei marschieren. Vorher werden Eier gefärbt. Smilja Karac ist Vorsitzende des Frauenverbandes Einigkeit.
Wir färben die Eier am Karfreitag und tragen sie dann ins Gemeindehaus. Der Gemeindevorsitzende bringt sie am Ostersonntag in die Kirche, wo die Eier vom Popen gesegnet werden. Die geweihten Eier werden dann an unsere Gäste verteilt.
Zehntausende Gäste empfängt Mokrin am Ostersonntag. Es ist ein buntes Volksfest mit Zelten, Ostereiern, hausgemachten Würsten und anderen Spezialitäten, mit Trachten, Tanz und Gesang. Aber Ostern in Mokrin ist nicht nur das Eierklopfen. In der Karwoche finden große Gottesdienste statt. Erst am Gottesdienst am Ostersonntag geht es dann endlich los. Am Vormittag treten die Kinder gegeneinander an, die Erwachsenen folgen am Mittag, bis ein Siegerfest steht. Imre Sabo:
Alles wird streng geregelt. Es gibt Pokale, sogar Geldpreise. Das Wichtigste aber, das Siegerei muss gegessen werden.
Und zwar vom Richter und Sieger, der traditionell aus Mokrin kommt. Das Ei wird mit einem messerscharfen, riesigen Säbel in der Mitte geteilt, um festzustellen, ob es tatsächlich ein Hühnerei ist. Und dann eben verspeist. Nach dem Gottesdienst am frühen Abend gibt es ein Rockkonzert. Am Ostermontag ist alles zu Ende. Im Dörfchen Mokrin, inmitten des flachen Landes, das in Urzeiten pannonisches Meer war, kehrt Ruhe ein. Bis Weihnachten kommt und die Suche nach der besten Henne wieder beginnt.
In diesem Jahr gab es in Mokrin übrigens zum ersten Mal überhaupt eine Weltmeisterin im Eierklopfen. Die 22-jährige Weltmeisterin Ivana Brodanovic freute sich, meinte aber, dass ihr Vater das Ei ausgesucht hätte und dadurch am Erfolg beteiligt sei. Religionen im Radio gibt's immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und noch mehr Themen aus Religion und Gesellschaft können Sie auch im Deutschlandfunk hören, werktags jeden Vormittag.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.